So, schönen guten Morgen euch allen. Ja, letzten Sonntag hat der Daniel den Apostel Paulus als Chamäleon bezeichnet. Vielleicht erinnert ihr euch, wenn ihr da wart. Weil dieser Apostel, der hat sich, wenn möglich, immer an die Umstände angepasst, in denen er sich gerade befunden hat. Und in unserem Fall ist es so, dass wir in eine Situation einsteigen, wo Paulus gerade sozusagen ganz Jude ist oder sein will. Er ist nach Jerusalem gekommen und um jetzt die Juden zu besänftigen, hat der Jakobus, der damals ein Gemeindeleiter, können wir nur das Bild ein bisschen, brauchen wir noch nicht, ja? Der Jakobus, der war ein Gemeindeleiter und hat dem Paulus da einen Rat gegeben. Er hat gesagt, ja, da müssen wir die Juden ein bisschen besänftigen und ihnen zeigen, ja, dass Paulus ja nichts gegen das Judentum und gegen das Gesetz des Mose und so weiter hat. Ja. Er ist zwar durch die Länder gezogen, hat vielen Nichtjuden, den sogenannten Heiden, das Evangelium gepredigt, Gemeinden gegründet und begleitet. Aber trotzdem soll er jetzt zeigen, dass er immer noch ein Jude ist. Und hier setzt unsere Vorgeschichte ein. Und jetzt können wir das Bild einmal anschauen. Die Vorgeschichte spielt sich im Tempel von Jerusalem ab. Und hier haben wir ein Bild, so wie es wie der Tempel ungefähr ausgesehen haben könnte. Ja. Und hier wird der Paulus gesehen im Tempel. Und die Juden, die dort auch unterwegs sind, meinen, der Paulus, der hätte es einen Griechen, einen, der gar kein Jude ist, mitgenommen in den Tempel. Und dadurch ist der Tempel entweiht worden. Meinen die. Ja, und es entsteht sofort ein riesiger Auflauf und ein Tumult. Die schnappen sich den Paulus, ziehen ihn aus dem Tempel, schleppen ihn aus dem Tempel hinaus, schlagen ihn und wollen ihn eigentlich umbringen. Aber ihr seht eines gleich neben dem Tempel. Da ist so eine Burg. Das heißt die Burg Antonia. Und das ist sozusagen die Kaserne der römischen Soldaten. Und irgendwer meldet jetzt den Römern, da spielt sich was ab, da ist ein Auflauf, ein Tumult und da müssen die Soldaten eingreifen. Also sehr praktisch, die Römer haben da gleich neben dem Tempel ihre Kaserne und ja, wir können das von einer anderen Perspektive anschauen, so ungefähr könnte das ausgesehen haben. Und sie zerren den Paulus aus dem Tempel hinaus und vielleicht hat sich das Ganze da hier da auf diesem Vorplatz abgespielt. Ja, der Kommandant der Kaserne schickt gleich eine Abordnung Soldaten hinaus und ja, aber in dem allgemeinen Getümmel, das dort herrscht, kann er nicht viel feststellen. Ja, das ist laut und es wird herumgeschrien und da ergreifen sie ganz einfach den Paulus. Ja, der Hauptmann, der hält den Paulus für einen Messerattentäter, aber er kann das nicht gescheit ermitteln, weil so ein Lärm und ein Wirbel ist. Ja, die Soldaten müssen den Paulus sogar tragen, weil so ein Ansturm ist. Und dann bewegen sie sich da zum Kasernentor hin und da ist eine Treppe. Eine Stiege. Und da gehen sie hinauf und der Paulus sagt dazu dem Hauptmann, ja, darf ich was sagen? Ja. Und der Hauptmann ist ganz verwundert, weil der Mann Griechisch spricht, er hat ihn, wie gesagt, für einen ägyptischen Messerattentäter gehalten. Und ja, der Paulus sagt dann, ja, er würde gern zu den Menschen dort sprechen, zu diesen Leuten, die da in Aufruhr sind. Und Paulus wird das erlaubt. Und er stellt sich auf diese Treppe da, wird doch im Text von Apostelgeschichte 21 erwähnt. Und der Paulus gibt mit der Hand ein Zeichen und siehe da, die Menge wird ruhig. Und er kann anfangen, in hebräischer Sprache zu ihnen zu sprechen. Und da setzt dann der Text ein, den wir heute uns anschauen, während der Apostelgeschichte Kapitel 22. Paulus in Jerusalem auf der Treppe vor der Kaserne. Und wir schauen uns da jetzt einiges an dazu. Ja, Paulus beginnt folgendermaßen. Brüder und Väter, hört jetzt, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen habe. Und als sie hörten, dass er in hebräischer Sprache zu ihnen redete, da waren sie noch ruhiger. Und er sagte, ich bin ein Jude, geboren in Tarsus in Kilikien, hier in dieser Stadt, also in Jerusalem, erzogen, zu Füßen Gamaliels, genau nach dem Gesetz der Väter ausgebildet, ein Eiferer für Gott, wie ihr alle es heute seid. Ja, er beginnt mit einer Verteidigungsrede, mit einer Apologie auf Griechisch. Ja. Dieses Wort hat sich bis heute noch in der Theologie gehalten, die Apologie, die Verteidigung des Glaubens. Und diese Verteidigungsrede ist nicht die einzige. Ja. Wir werden in den nächsten Kapiteln sehen, dass Paulus das noch mehrmals tun muss und mehrmals Gelegenheit hat, vor verschiedensten Leuten seinen Glauben zu verteidigen. Interessant, wie er beginnt. Ja. Er beklagt sich nicht, dass er da geschlagen worden ist. Ja. Er macht den Leuten keinen Vorwurf, dass sie ihn da so malträtiert haben. Ja, er hat auch, ist auch keine Schadenfreude zu merken, dass sie ihn doch nicht erwischt haben so richtig. Nein, er beginnt ganz respektvoll, ja, ich würde sagen geradezu liebevoll. Er sagt, Brüder und Väter. Ja. Zuvor wurde er geschlagen und sollte umgebracht werden. Jetzt begegnet er seinen Gegnern mit Respekt. Ja, was macht er? Er stellt sich vor, als Jude, aufgewachsen in dieser Stadt, wo sie sich gerade befinden, in Jerusalem, ausgebildet durch Gamaliel, ein berühmter Rabbi damals. Ja, das war jedem bekannt, wer das war. Ja, und was sehen wir für uns da drinnen? Ja, ganz einfach, wie man den Menschen begegnet. Ja. Mit Respekt und mit Liebe. Und in einer verständlichen Sprache reden. Auch das ist für uns, ja, manchmal, ja, wenn wir mit anderen Leuten reden oder besonders über den Glauben reden, ja, da ist die Gefahr groß, dass man allzu biblisch hier spricht, ja, dass man sozusagen manche Bibelübersetzungen sind ja relativ holprig, würde ich fast sagen, in der Sprache. Und wenn man das ganz einfach auch immer verwendet im Gespräch zu anderen, dann kann es sein, dass die, ja, wie man so bei uns sagt, Bahnhof verstehen. Also sprich ich in einer verständlichen Sprache, das könnten wir auch hier aus diesem kurzen Abschnitt noch mitnehmen. Ja, Paulus spricht aber weiter. Und ich habe einmal darüber geschrieben, 20 Jahre danach, das ist nicht der Titel eines historischen Romans, kennt den wer? Ja, da braucht es nicht einmal vergessen. Ja. Na, es gibt wirklich einen Roman, aber vielleicht kennen Sie ja die drei Musketiere, das kennen Sie ja, oder manche von euch. Ja. Und der Autor dieses Buchs hat einen Folgeroman geschrieben, der heißt 20 Jahre danach. Aber spielt heute keine Rolle da bei uns. Ja, ja, jetzt beginnt Paulus, ja, aus seinem Leben zu berichten. Und er beginnt mit einem Ereignis, das eben ungefähr 20 Jahre zurückliegt. Wir haben dieses Ereignis auch in den Predigten vor einiger Zeit schon angeschaut, im Kapitel 9. Aber schauen wir uns das an, was er da berichtet. Er beginnt und sagt, ich habe diesen Weg bis auf den Tod verfolgt. Der Weg, das ist der Weg Jesu. Das heißt, das ist die Kirche, das sind die Christen. Das wurde damals in der Apostelgeschichte als Weg bezeichnet, sozusagen ein neuer Weg zu Gott, könnte man auch sagen. Ich habe diesen Weg, ich habe also die Christen bis auf den Tod verfolgt, habe Männer und Frauen gefesselt und in die Gefängnisse eingeliefert. Das bezeugen mir der hohe Priester und der ganze Rat der Ältesten. Von ihnen erhielt ich auch Briefe an die Brüder und begab mich nach Damaskus, um auch jene, die dort waren, zu fesseln und zur Bestrafung nach Jerusalem zu bringen. Als ich nun unterwegs war und mich Damaskus näherte, da geschah es, dass mich um die Mittagszeit plötzlich vom Himmel her ein helles Licht umstrahlte. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sagen, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Ich antwortete, wer bist du, Herr? Und er sagte zu mir, ich bin Jesus, der Nazaräer, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen zwar das Licht, die Stimme dessen aber, der zu mir sprach, hörten sie nicht. Ich sagte, Herr, was soll ich tun? Der Herr antwortete, steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird dir alles gesagt werden, was dir zu tun bestimmt ist. Da ich aber vom Glanz jenes Lichtes geblendet war, sodass ich nicht mehr sehen konnte, wurde ich von meinen Begleitern an der Hand geführt und gelangte so nach Damaskus. Ein gewisser Hananias, ein frommer Mann nach dem Gesetz, der bei allen Juden dort in gutem Ruf stand, kam zu mir, trat vor mich und sagte, Bruder Saul, du sollst wieder sehen. Und im gleichen Augenblick konnte ich ihn sehen. Und er sagte, der Gott unserer Väter hat dich dazu erwählt, seinen Willen zu erkennen, den Gerechten zu sehen und die Stimme seines Mundes zu hören. Denn du wirst vor allen Menschen sein Zeuge sein für das, was du gesehen und gehört hast. Was zögerst du jetzt? Steh auf, lass dich taufen und deine Sünden abwaschen und rufe seinen Namen an. Ja, wir kennen die Geschichte von der Bekehrung des Paulus. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Was vielleicht bemerkenswert ist, er hält hier vor den Juden keine theologische Ansprache, ja, keine Abhandlung irgendeiner Lehre. Er teilt ihnen keine Lehrstunde, sondern was macht er? Er erzählt ganz einfach aus seinem Leben Fakten. Ja. Er berichtet Fakten, was ihm passiert ist. Aber dann, selbst wir erfahren in diesem Text dann noch etwas Neues. Ja. Was wir bis jetzt, zumindest in der Apostelgeschichte, noch nicht gehört haben. Und zwar setzt er hier fort, was er dann kurz nach der Bekehrung in Jerusalem erlebt hat. Und das ist jetzt neu. Und es geschah, als ich nach Jerusalem zurückgekehrt war und im Tempel betete, dass ich in eine Verzückung geriet. Er hat also eine Vision im Tempel. Und ich sah ihn, wie er zu mir sagte, offensichtlich immer noch Jesus, der zu ihm spricht, ja. Beeil dich, verlasse sofort Jerusalem, denn sie werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Da sagte ich, Herr, sie wissen doch, dass ich es war, der jene, die an dich glauben, ins Gefängnis werfen und in den Synagogen auspeitschen ließ. Auch als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand ich dabei und ich stimmte zu und passte auf die Kleider derer auf, die ihn umbrachten. Aber er, Jesus, sagte zu mir, brich auf, denn ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Ja, damals Wie gesagt, von unserem aktuellen Standpunkt aus hatte Paulus über eine Vision berichtet, die er circa 20 Jahre vorher im Tempel in Jerusalem hatte. Nicht nur in Damaskus ist ihm Jesus begegnet, sondern noch einmal, kurze Zeit später, im Tempel in Jerusalem. Und vielleicht hat Paulus gemeint, ja, wenn die Juden jetzt sehen, wie ich mich geändert habe, wie ich sozusagen eine 180-Grad-Wende in meinem Leben durchgemacht habe, vielleicht glauben sie mir jetzt da. Vielleicht kann ich jetzt wirkungsvoll in Jerusalem auftreten, auch vor den Juden. Aber der Herr, aber Jesus macht ihm klar, sie werden dein Zeugnis nicht annehmen. Und des Weiteren macht er klar, dein Auftrag ist ein anderer. Dein Auftrag ist nicht, da in Jerusalem unter den Juden zu wirken oder die Juden zu bekehren. Dein Auftrag, den hast du schon in Damaskus erhalten. Und jetzt sagt das noch einmal, ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Und wir wissen, was in den 20 Jahren dazwischen alles passiert ist. Da haben wir schon viel darüber gehört, wie viele, viele Menschen sich bekehrt haben, wie viele Gemeinden gegründet worden ist im Römischen Reich, damals in großen Bereichen des Vorderen Orients und auch in Europa, würde man heute sagen. Ja, ich will dich in die Ferne zu den Heiden senden. Dieser letzte Satz, der hat es aber in sich. Ja, dieser Satz hat Folgen. Dieser Satz löst einen Wutausbruch unter den jüdischen Zuhörern aus. Und wir lesen, bis zu diesem Wort hörten sie ihm zu. Dann fingen sie an zu schreien. Weg vom Erdboden mit so einem Menschen. Er darf nicht am Leben bleiben. Und sie lärmten, zerrissen ihre Kleider und warfen Staub in die Luft. Ein Wort nur. Die Heiden. Und so eine Reaktion. Der Mann darf nicht am Leben bleiben. Weg mit ihm. Erinnert euch das an was? Weg mit ihm. Haben die Juden auch Jahrzehnte vorher geschrien, als Jesus vor ihnen gestanden ist. Und so erlebt es Paulus auch ein bisschen so. Weg mit ihm. Und man denkt sich jetzt, naja, der Plan des Jakobus war nicht unbedingt der beste, oder? Hat das irgendwas gebracht, jetzt ist, dass der Paulus da eine Menge Geld ausgibt für die Opfer, für die Männer, die da sich geweiht haben für irgendein Gelübde? Ja. Hat nichts gebracht. Ja. Der Aufruhr und die Gegnerschaft ist größer denn je. Und die Juden, die dort stehen, die können sich nicht vorstellen, dass Gottes Liebe und Gottes Gnade über das Volk der Juden hinausgeht. Die können es sich nicht vorstellen. Und dann so fanatisch, dass sie sozusagen vor nichts zurückschrecken. Ja, weg mit ihm. Ja. Der Mensch hat nicht das Recht zu leben. Das muss man sich einmal vorstellen. In unserer Zeit kann man sich das gar nicht vorstellen, so vorzugehen. Die Gnade Gottes, die soll allen Menschen gelten. Das ist, was der Paulus eigentlich damit sagt. Für die Juden ist das unvorstellbar. Ja. Sie sind vielleicht ein bisschen abgehoben oder gar ein bisschen arrogant gegenüber den anderen. Ja. Vielleicht kennen sie die Schriften doch nicht so gut, weil sich doch auch in den alttestamentlichen Schriften doch die Liebe Gottes zeigt, die allen Menschen gilt. Ja, Paulus hat aber anscheinend den Mut nicht verloren, angesichts dieser Wut und im Licht dieses Fanatismus, der ihm da entgegenschlägt. Er verliert den Mut nicht. Auch wir müssen das nicht tun, den Mut verlieren, wenn es manchmal drunter und drüber geht. Wie geht es in unserer Geschichte weiter? Nun, erneut sozusagen schaukeln sich da der Zorn und die Wut hoch und der Oberst der Soldaten, der weiß jetzt auch nicht mehr weiter, was soll man mit dem machen. Und er befiehlt Folgendes. Da befahl der Oberst, ihn, also Paulus, in die Kaserne zu führen und ordnete an, ihn unter Geißelschlägen zu verhören. Auf diese Weise wollte er herausfinden, warum sie derart gegen ihn tobten. Als sie ihn aber für die Geißelung festbanden, sagte Paulus zu dem Hauptmann, der dabei stand, dürft ihr jemand, der das römische Bürgerrecht besitzt, geißeln, noch dazu ohne Verurteilung? Als der Hauptmann das hörte, ging er zum Obersten und meldete es und sagte, was hast du vor, der Mann ist Römer. Der Oberst kam zu Paulus und fragte, sag mir, bist du wirklich Römer? Der antwortete, ja. Da antwortete der Oberst, ich habe für dieses Bürgerrecht ein Vermögen gezahlt. Paulus sagte, ich aber bin als Römer geboren. Und sofort ließen die, welche ihn verhören sollten, von ihm ab. Und der Oberst ängstigte sich, weil er bedachte, dass es ein Römer war und er ihn hatte fesseln lassen. Die Verhörmethoden, die waren schon anders. So, unter Geißelung, ja, verhören, ne, sozusagen die Wahrheit herausprügeln sozusagen, wobei die Geißelung, ja, man stellt sich immer Peitschen vor, aber die Geißelung war noch viel arger als das normale Auspeitschen. Und nicht wenige Leute haben eine Geißelung nicht einmal überlebt. Also, das war schon eine schlimme Sache. Ja, und jetzt, was macht Paulus? Kurz zuvor zeigt er sich den Juden und macht alles, was die Juden irgendwie besänftigen soll und dass er jetzt doch ein echter Jude ist und bleibt. Und jetzt lässt er auf einmal den Römer heraushängen. Ja, ich bin Römer, römischer Bürger. Und das ist in dem Fall schon sehr wichtig für ihn, nicht? Um so einer, es war ja eine Ungerechtigkeit, nicht? Wofür sollte der gegeißelt werden, so was sollte er denn gestehen? Ja, er hat ja eh nichts angestellt, also es war schon was, ein Unrecht, das da an ihm passieren sollte. Und ein römischer Bürger, der durfte ganz einfach nicht einmal verhaftet werden. Ja. Er ist ja vorher gefesselt worden auch, das war auch nicht erlaubt bei einem römischen Bürger, ohne eine Verhandlung sozusagen. Also die Soldaten, die haben sich da schon schuldig gemacht nach römischem Recht und deswegen reagiert er jetzt auch entsprechend und haben sofort mit dem Ganzen aufgehört. Also der Paulus, doch ein Chamäleon? Ja. Ja, er beruft sich jedenfalls auf sein römisches Bürgerrecht und kann jetzt sozusagen seinen Dienst dann in weiterer Folge fortsetzen. Und das, was eigentlich irgendwo auch Jesus schon gesagt hat, kann jetzt weiter passieren. Jesus hat gesagt, ihr werdet vor Königen stehen und bekennen. Und das wird jetzt in Zukunft weiter passieren. Der Paulus wurde nicht umgebracht, nicht gelyncht von der Menge, sondern jetzt beruft er sich auf das römische Recht. Und das bietet die Möglichkeit, ja, sogar bis zum Kaiser zu kommen. Ja, ein römischer Bürger könnte sozusagen bis zum Kaiser könnte so eine Art Berufung einlegen, dass über seine Sache sogar vom Kaiser selbst dann entschieden wird. Und das nützt er aus. Und wir sehen, wie sich wieder einmal Gottes Plan eigentlich erfüllt. Der Paulus selbst hat gedacht, wir haben es in der Geschichte gesehen, ja, wenn ich jetzt da in Jerusalem auftrete damals, in früherer Zeit, das könnte doch ein Zeugnis für die Juden sein. Aber Jesus sagt, nein, ich habe was anderes mit dir vor. Und der Jakobus denkt, naja, um die Menge zu beruhigen, zeigt, dass du ein guter Jude bist. Hat auch nicht funktioniert. Aber trotzdem, Paulus bleibt am Leben. Und das, was geplant ist, nämlich dass dieser Paulus weiterwirkt, er wird vor dem jüdischen König auftreten. Er wird vor höchsten römischen Beamten auftreten. Und immer wieder wird er seine Verteidigung, seine Geschichte erzählen können, wie er Jesus begegnet ist und wie die Gnade Gottes ihm begegnet ist. Also er nutzt dieses römische Bürgerrecht nicht zum persönlichen Vorteil. Aber er nützt es, um eine Ungerechtigkeit zu verhindern. Ja, wir müssen auch nicht alles hinnehmen, was wir erleben. Ja, müssen wir nicht. Ja. Wenn es ein Unrecht ist oder eine Ungerechtigkeit, dann können wir uns auf das Recht berufen, das gilt. Das ist kein Fehler. Ja. Man muss nicht sozusagen das Unrecht und das Leid krampfhaft suchen, um es zu erdulden. Ja, so ist es nicht. Wir dürfen hinweisen, dass es Unrecht gibt und Unrecht auch wirklich Unrecht ist. Ja, so sehen wir schon am Ende des Kapitels eigentlich. Der letzte Vers, den schauen wir uns nicht an, weil der gehört eigentlich zum nächsten Abschnitt inhaltlich dazu. Ja, was sehen wir in unserem Abschnitt? Dass unsere menschlichen Pläne oft nicht umgesetzt werden können. Und dass das aber letztendlich, sozusagen auf die lange Sicht, ja, macht es nichts. Ja. Gott hat immer wieder andere Pläne, die besseren Pläne. Und ich denke, das zieht sich eigentlich durch die ganze Bibel durch. Ja. Wo vielleicht erinnert ihr euch an die Geschichte vom Josef, der nach Ägypten verkauft wird. Ja. Und dann irgendwann Jahre später begegnet er wieder seinen Brüdern und was sagt er zu ihnen? Ihr habt Böses im Sinn gehabt, aber Gott hatte Gutes im Sinn. Und das gilt in vielen, vielen Bereichen auch heute noch. Ja, auch wenn es manchmal in unserem Leben vielleicht drunter und drüber geht. Ja. Wenn die Zeiten schwer sind oder wenn wir nicht durchblicken. Ja. Auf die lange Sicht, ja, hat Gott den guten Plan. Und dieser gute Plan wird umgesetzt. Amen.